Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und Zusammenarbeit beim Fonds National de la Recherche.
Wenn man gerade von genetischen Formen von Parkinson spricht, wir haben teilweise noch gar nicht so richtig verstanden, gibt es dann da ein Wechselspiel, ein genetisches und so. Das muss man echt sagen, das klingt immer alles so, als ob man jede Entscheidung so bewusst gemacht hätte. Da habe ich aber wirklich nicht. Wenn du hier einfach mal so aus deiner Not von irgendeinem Luxemburger mit dem Auto gerettet wirst, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
Mein Name ist Max und ich treffe mich heute mit Forscher und Forscherinnen, für Martinen über das Leben an der Wissenschaft zu schwätzen. Mein allererster Witte ist Professor Dr. Anne Grünewald. Als Icebreaker habe ich dann gefragt, wie hat er bei einer Party seinen Beruf erklärt.
Üblicherweise sage ich dann einfach nur, ich arbeite im Labor. Weil dann muss ich nichts erklären und so irgendwelchen Freunden von mir das aufzutischen, dass ich Professor bin an der Uni, das mache ich üblicherweise eher nicht so. Einfach. Und Labor trifft es ja trotzdem.
Dann forscht man seine Equipe unter Parkinson-Erkrankung, die schätzungsweise 7 bis 10 Millionen Leute auf der Welt betrifft. Bevor dann beim LCSB, dem Luxembourg Center for Systems Biomedicine, angefangen hat, wurde aber auf den verschiedensten Plätzen auf der Welt geforscht.
Montpellier, Göttingen, in Lübeck, einmal kurz in Holland, in London, Newcastle. Ich war zwischendurch noch kurz in Sydney.
Angefangen hat sein Weg aber, zumindest laut dem Anne, ein bisschen unspektakulär.
Wann hat alles angefangen bei dir? Wann kam die Begeisterung für die Wissenschaft?
Also eigentlich recht unspektakulär. Ich hatte eine extrem gute Biologielehrerin, die ich hier nicht namentlich erwähnen möchte. Sie hat einfach die Faszination für Biologie für mich irgendwie erweckt hat oder in mir erweckt hat. Und dann wusste ich eigentlich schon so, sag mal, vielleicht so ab der 7., 8. Klasse, dass ich sowas in die Richtung machen werde. Was dann jetzt genau, das ist einem ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so klar, was es da für Optionen gibt. Genau, und dann, ja, hat sich halt so eins nach dem anderen in die Richtung ergeben. Da ich aber halt aus einer Familie komme, wo niemand sowas in der Richtung schon mal gemacht hat. Ich hatte jetzt nicht so ein riesiges Umfeld aus irgendwelchen Medizinern und echten Forschern. Ich habe schon Leute, die sowas in der Richtung machen in der Familie, aber die waren relativ weit weg zu dem Zeitpunkt und konnte mich da nicht so gut informieren. Und habe dann halt so um 2000 habe ich mein Abitur gemacht und habe dann halt so angefangen, mir die ein oder anderen Sachen da anzugucken, schon auch in der Region. Also ich wusste eigentlich, dass ich jetzt nicht ans andere Ende von Deutschland ziehen will, aber auch nicht sozusagen zu Hause bleiben möchte. Also so ein Kompromiss zu finden und habe dann schon angefangen, mich auch für Biologie irgendwo, also mir da so Vorlesungen und so, solche Einführungsveranstaltungen anzuschauen. Aber irgendwie war das dann doch nicht so ganz das Richtige. Wusste dann auch nicht, ob ich lieber Humanbiologie mache oder was dann da speziell. Da gibt es ja dann doch auch schon wieder relativ viele Unterscheidungen. Das war mir alles ein bisschen wirr. Und da meine Eltern beide Ingenieure waren, oder ehrlich gesagt geht das sogar noch weiter als auch meine Großeltern. Einer Großvater, der hat auch sowas in die Richtung gemacht, lag das recht nahe, sozusagen nah an diesem, an dieser Familientradition zu bleiben. Mhm. Und gerade in der Zeit war halt so Biotechnologie aufgekommen als so In-Fashion-Studiengang. Und dann hat sich halt auch noch zufällig ergeben, dass in Jena das angeboten wurde, was halt nur so keine 200 Kilometer von meinem Heimatort weg ist. Und dann habe ich mir das halt angeschaut. Und so in solchen Einführungsveranstaltungen oder so Informationstagen, da kriegt man ja auch nicht so richtig die Full Picture irgendwie. Und ich dachte halt einfach, okay, das klingt gut, was die Richtung Biologie angeboten haben. Das hat auch eher so in meine Interessen abgedeckt, also eher so Richtung Genetik und Zellbiologie. Und dann habe ich das halt einfach gemacht, also so simplistisch, wie das klingt.
Ja, Hundchen einfach mal so gemacht. Ich meine, der Satz beschreibt Donner relativ gut, weil so habe ich Donner auch kennengelernt. Als freundlich, sympathisch, auch für allem lustig Person. Von jener aus ist es über Montpellier für Donner auf Göttingen gegangen. Zu Lübeck wurde sein Doktor aufgeschlossen an Professor Dr. Christine Klein kennengelernt.
Der hat sich mit der Zeit als eine Art Mentorin für Donne entwickelt und hat ihm extrem viel Tieren abgemacht. So konnte Donne zum Beispiel überall auf der Welt forschen gehen. Zu Sydney, zu Rotterdam, zu London, wo sie seinen Mann kennengelernt hat, und zu Newcastle. Und du, als Donne, war dann zwischenzeit mit seinem Mann dahin geplündert und der Weltspitze von der mitochondrialen Forschung gekommen.
Weil naiv wie ich war, dachte ich ja irgendwie, okay, wir machen das jetzt mal für ein Jahr England und dann kommen wir wieder ganz brav zurück nach Deutschland. Und dann lief das so, war ich da so 6 Monate und das ist wirklich, also so, das war schon, sage ich mal, nochmal so ein, nochmal so eine neue Perspektive zu allem. Genau, und dann habe ich da halt, war ich dann da so etwa 6 Monate und dann hat mein damals Freund, jetzt Mann, entschieden, dass er da den nächsten Vertrag unterschreibt und dort länger bleibt. Und dann dachte ich, super, schön für dich. und dann, das machte aber dann schon auch Sinn, weil mein Projekt, es hatte sich eben auch herausgestellt, dass das alles, dass ich das unterschätzt hatte, wie viel Zeit ich brauchen werde, um da irgendwie mit einer akzeptablen Publikation rauszugehen. Mhm. Und dann bin ich da 2 Jahre lang auf diesem Stipendium geblieben und dann war ich aber immer noch nicht fertig mit meinem Projekt und vielleicht auch so mental noch nicht fertig, da jetzt wieder nach Hause zu gehen, weil das einfach irgendwie gut gepasst hat. Und habe dann da, Gott sei Dank, dort noch im Anschluss dann auch noch für ein Jahr halt, bin ich dann noch von dem Labor finanziert worden. Ja, und in der gleichen Zeit, das muss man echt sagen, das klingt immer alles so, als ob man jede Entscheidung so bewusst gemacht hätte, habe ich aber wirklich nicht. Mhm. In der gleichen Zeit war ich zufällig in Stockholm auf einer Konferenz, auch irgendwas zu Bewegungsstörungen, und komme da rein in das Konferenzgebäude und treffe da auf Reiko Krüger, der ist hier Pearl Fellow in Luxemburg. Mhm. Und der war wirklich gerade am Gehen. Also der hatte, ich kam irgendwie wie einen Tag später zu der Konferenz und er hat nur den einen Tag, glaube ich, dort verbracht. Oder also wir hatten eine Überlappung von irgendwie 10 Minuten. Mhm. Und jedenfalls sagte er halt so, ja, hier Anne, ich bin total gestresst, ich muss jetzt hier zurück, weil ich habe gerade in Luxemburg angefangen und da mein eigenes Labor und alles toll und überhaupt, das solltest du da auch mal angucken. Da gibt es auch so Fellowships oder gibt es auch so Grants für so eher so meine Kategorie, sage ich mal. Und dann sage ich so, okay, gucke ich mir an. Und ja, und dann habe ich halt dadurch erstmalig sozusagen irgendwas von Luxemburg gehört und das auch erstmalig irgendwie gesehen, dass es da eben wirklich eine Möglichkeit gibt. Und das war für mich eigentlich eine coole Idee, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt ja die ganze Zeit so ein internationales Umfeld und dann noch so diese ganze Idee mit diesem, doch mit der recht neuen Uni und speziell jetzt hier noch dieses LCSB, Luxembourg Center for Systems Biomedicine. Das war halt auch alles so frisch und cool und innovativ. Und genau, und dann habe ich halt einfach diesen Wink des Schicksals oder wie man das sagt, habe ich dann einfach genutzt sozusagen oder habe das bin dann da aufgesprungen und habe dann über Reiko und auch wieder mein PI da aus Lübeck dann die Verbindung hier nach Luxemburg erstmalig aufgemacht zu Rudi Balling und der war Gott sei Dank von der Idee auch begeistert und ja und der Rest der fügte sich dann halt mit relativ viel Arbeit, sage ich mal, so ein Track-Proposal zu schreiben, das war jetzt schon kein Klacks. Gott sei Dank hatte ich ja schon so eine grobe Idee, weil ich eben diesen Eminöter-Grant schon geschrieben hatte. Also ich musste das jetzt nicht so völlig, völlig neu mir ausdenken. Aber ich musste das halt praktisch eben so diese Idee hier auf Luxemburg übertragen, die ganzen Kooperationspartner finden, mich hier irgendwie einfügen. Und genau, dann hatte ich das, dieses Monster von Antrag geschrieben und dann ist das ja viel Warten. Ne? Man reicht das dann ein und dann war halt die ganze Zeit eigentlich unklar, wenn das jetzt nicht klappt, was mache ich dann eigentlich?
Vielleicht frierst du dich schon, genauso wie ich schon im Moment, für was dann da los so eine Existenzkrise hat. Aber das Ganze hat einen guten Grund. Die Grants, also Fördergelder für Junior Research Group Leader zu gehen, richten sich nämlich spezifisch an Leute bis maximal 5 Jahre am Postdoc. Für Donne wird also nur seine Forschungen zu Lübeck und am Ausland Zeit für den nächsten Schritt. Donne geht an ein Interview invitiert.
Ah jo, Anna an Interviews, du warne etwas. Weil mir ist die Bösen am Gespräch so viel kommen, wie wenn alle Interviews mit Anne an einer Anekdote enden.
In Göttingen gab es da so ein interessantes Institut, weil das relativ klein war. Und da gab es halt nur so vielleicht so 5, 6 Gruppen mit so jüngeren PIs. Und dann bin ich da auch zum Interview und das ging relativ flott. Entscheidendes Kriterium beim Interview war, dass die Gruppe mich dann nachts in die Mensa mitgenommen hatte und ich dachte, ach ja, die sind nett, das mache ich
mal. Auch so ein All-Interview, da meine ich auch den halt zu Lützeburg.
Und ich hatte hier, glaube ich, schon Glück. Also hier war es eben jetzt tatsächlich mal so, dass der Hauptgutachter, dass der halt voll auf dieser Linie war mit dem, was dieses Newcastler Labor sozusagen gemacht hat. Also der hat sozusagen mehr oder weniger ein ähnliches wissenschaftliches Umfeld gehabt. Alles, was Newcastle vielleicht für mitochondriale Erkrankungen und für Parkinson gemacht hat, das war dessen Schwerpunkt im Bereich Alzheimer. Mhm. Das heißt, alle technologischen Fragen, die der gestellt hat, das konnte ich alles beantworten, weil es halt wirklich so, also da hatte ich einfach Glück. Und das lief so gut, dass der Gutachter dann auch im Gespräch meinte irgendwie, ob der FNR meinen Antrag nicht upgraden würde, weil es gibt diesen Attract halt auf 2 Stufen und das haben die dann echt gemacht. Aber das war schon cool. Also das war wirklich so das andere Extrem, wie es halt laufen kann. Mhm. Und nachdem ich dann ja die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dann dieses Interview hinter mir hatte, damals war der FNR hier auf dem Kirchberg. Da bin ich irgendwie aus diesem Gebäude raus und habe mich dann total verlaufen. Dann da irgendwie ich wollte nur zur Bushaltestelle und bin dann da, habe ich total irgendwo
im Kino gelandet.
Land und verlaufen. Und dann hat mich da irgendwie einer gerettet. Das war irgendwie so, ich glaube, der war irgendwie, ich meine, der war Zahnarzt oder irgendwas, der hat mich dann mit dem Auto und bemerkt, habe mich so sehr verlaufen, irgendwie zurück zu meiner Bushaltestelle gefahren. Und dann dachte ich auch, okay, das ist hier gut, wenn du hier einfach mal so aus deiner Not von irgendeinem First Random Luxemburger mit dem Auto gerettet wirst, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Genau, und dann...
Wieder hat das Universum geholfen.
Genau, also, wieder hat das Universum geholfen.
Wahnsinn. Und jetzt forschst du quasi an der Parkinson-Erkrankung rum. Parkinson-Erkrankung ist für mich als Laie immer die Krankheit gewesen, wo du anfängst mit Zittern. Ist das nur ein Vorurteil oder was ist Parkinson eigentlich ganz genau?
Das ist eines der offiziellen Symptome, also das ist kein Vorurteil. Und zwar ist es eben wirklich eine Bewegungsstörung. Das soll heißen, die Leute, die haben so eine verlangsamte Bewegung. Also jeder kennt das ja. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Die zittern, die haben so eine Muskelsteifigkeit. Und üblicherweise ist das ja eine Erkrankung eher älterer Leute. Und da wir ja leider alle, also leider, also es ist ja auch irgendwie gut, wir werden alle älter. Im Sinne von die Gesellschaft Also gerade noch in der westlichen Welt hat ja wirklich eine zunehmende Lebenserwartung. Insoweit ist es eben schon auch immer mehr so eine relevante Erkrankung. Also wenn man jetzt denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie 30, 40, was interessiert mich das? Es tritt ja gegebenenfalls sowieso erst irgendwie um die 60 ein. Irgendwie, Gott, dann sind es noch 10 Jahre mit Parkinson. Aber so ist es ja nicht mehr. Es können ja auch mal locker noch 40 Jahre mit Parkinson sein.
Ja.
Insoweit hat diese Erforschung von dieser Krankheit schon immer mehr Relevanz. Und jetzt kommt halt mehr oder weniger alles zusammen, was ich gerade schon so beschrieben habe. Und wir machen aber eben speziell Forschung schon vordergründig an genetischen Formen von Parkinson, also Neurogenetik, mein Hintergrund von der Doktorarbeit. Und das dann mit dem Fokus auf Mitochondrien, weil die eben da eine Rolle spielen. Genau, und das machen wir halt hier jetzt in meiner Gruppe. Und ich habe halt Leute, die verschiedene Dinge besonders gut können. Gerade wenn wir hier vom Gehirn reden, kann man sich ja gut vorstellen, dass es nun nicht möglich ist, dass man einfach jetzt den Leuten mal so 1, 2, 3 ins Gehirn schauen kann. Und wir wollen ja aber wir wollen ja gerne am Lebenden Forschung machen. Also man kann schon Also gerade in England hatten wir das auch da im Labor viel. Da haben halt Leute, die Parkinson hatten, hatten dann im Laufe ihrer Krankheit, sage ich mal, irgendwann zugestimmt, dass wenn sie mal dahin scheiden, dass sie dann ihr Gehirn sozusagen der Forschung stiften. Mhm. Und da haben wir schon viel Forschung auch wirklich letztlich im Gehirngewebe gemacht. Aber hier jetzt in Luxemburg ist das gerade aus dem Aufbau, so eine Proben zu sammeln und so weiter. Und gibt aber eine gute Alternative, wenn ich mal so sagen darf. Und zwar, und die eben auch Vorteile hat, weil man eben, wie gesagt, der lebenden Zelle guckt. In meinem Fall wären das jetzt von Parkinson-Patienten. Also die geben uns eine Hautprobe. Das Ding können wir dann bestimmte Zellkultur generieren, für Fibroblasten sind das, und die können dann eben reprogrammiert werden in diese Stammzellen. Und dann Stammzellen, das wissen ja wahrscheinlich schon die meisten Leute, die sind halt insoweit recht cool für die Forschung, weil man die dann wieder in jeglichen Zelltyp differenzieren kann, heißt das, der dann halt, die man jetzt gerade untersuchen will. Und das ist eben erstmalig die Möglichkeit gewesen, dass man wirklich von Patienten wieder Nervenzellen herstellen kann.
Aber wie das alles funktioniert, das ist ein relativ spannender Prozess. Alles fängt an der IBBL, der Integrated Biobank of Luxembourg. Heute spenden Parkinson-Patienten und Patientinnen hier Hautzellen, die dann an kleine Flüssigkeiten gelagert gehen. Diese Flüssigkeiten sorgen dafür, dass sich Zellen können multiplizieren. Ab einer bestimmten Unzahl gehen die dann schockgefroren und das mit flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad. Das wird gemacht, für das auch in Zukunft Forscher und Forscherinnen können mit diesen Zellen weiterforschen. An den Laboren gehen Zellen dann entdeckt und gezischt, beispielsweise zu all Sorten von Gewebe. So auch dem Gewebe, das ihr am Gehirn findet. Ganz vereinfacht kann ich also sagen, mit der Hülle von Hautzellen ist es möglich, kleine Gehirne zu ziehen. Nur schüsst froh, was bringt das eigentlich?
Das ist insoweit relevant, weil wenn man gerade von genetischen Formen von Parkinson spricht, wir haben teilweise noch gar nicht so richtig verstanden, ist das dann nur diese eine Mutation oder gibt es dann da ein Wechselspiel, ein genetisches und so. Und wenn ich jetzt irgendwie, ganz oft wurde in der Vergangenheit wurde viel mit neuronalen Krebszellen gearbeitet, weil die sich eben auch vermehren ließen und so weiter und so fort. Aber dann habe ich eben nicht die genetische Information von meinem Patienten, der mich ja interessiert. Und hier habe ich das aber. Und genau, mit diesen Modellen können wir jetzt sozusagen dann allerlei Fragen uns stellen, können uns fragen, okay, jetzt aus unserer Sicht der Dinge, was machen die Mitochondrien da genau? Wie kommt es dazu, dass es da eben Probleme im Energiestoffwechsel gibt? Wir haben hier jede Menge Methoden am Institut, eine Metabolomics-Plattform, die uns da metabolischen Prozesse untersuchen können. Und jetzt gucken wir eben auch noch, wie ist diese Interaktion zwischen den Nervenzellen und diesen Immunzellen, den Mikroglia, was läuft da möglicherweise falsch, haben die Mitochondrien da eine Rolle und so weiter und so fort. Genau, damit, da kann man sich unendlich viele Fragen und es gibt halt eben Hinweise, dass möglicherweise zumindest in einigen genetischen Formen von Parkinson diese Neurodegeneration zumindest verstärkt wird, wenn nicht sogar initiiert, das ist eine große Frage, die sich stellt, wird durch eine Entzündungsreaktion. Also, und wenn das letztlich so was Simplistisches wäre, wo man den Patienten schon helfen könnte, dann wäre das ja cool. Also ja. Sicherlich wird es noch eine Weile dauern, bis wir wirklich genetisch Patienten verändern können, sodass die Neurodegeneration gar nicht erst eintritt. Aber wenn man halt irgendwann im zeitlich, also weil diese Symptome, die wir vorhin beschrieben haben, die treten erst auf, wenn etwa die Hälfte dieser dopaminären Neurone, die diese Bewegungsregulation machen, wenn die abgestorben sind. Also dann erst merkst du überhaupt, dass du einen Parkinson hast. Das heißt
du weißt noch nicht, also du kannst noch nicht an einem 10-Jährigen gucken, ob irgendwann mit 70
Parkinson in genetischen Fällen schon, also weil du dann üblicherweise halt
die Vorbelastung hättest.
Genau, dann hättest du vielleicht schon die Informationen, jetzt sag ich mal, in einem Fall, wo, also oft zum Beispiel, ist ja genetische Fälle, die würden dann, gäbe es ja auch eine genetische Beratung. Also jemand weiß jetzt, ich, was ist ich bin 40, ich habe eine Mutation, dann kriege ich halt eine genetische Beratung, was ist jetzt mit meinen Kindern, gegebenenfalls kann ich die sogar schon untersuchen lassen. So, in dem Fall hätte man ja schon eine gewisse Ahnung, aber zum einen, oft wissen die Leute gar nicht, dass sie einen genetischen Parkinson haben, und weil manchmal überspringt das dann so Generationen je nach Vererbungsmuster. Oder sie haben eben keinen genetischen Parkinson, gibt es ja auch. Also die Mehrzahl der Leute, die einen Parkinson haben, haben eben keine, zumindest für uns momentan nicht nachvollziehbare genetische Ursache. Und in so einem Fall wäre es halt schon, sage ich mal, cool, wenn wir jetzt vielleicht schon, wenn wir wüssten, dass jemand im Alter von 20 schon wüssten, dass jemand mit 60 das mal entwickeln wird, weil dann könnte man eben ganz am Anfang vielleicht schon irgendwas behandlungstechnisch tun, um eben diesen Abbau dieser Neurone sozusagen zu verhindern. Und also neben diesem Ganzen zu verstehen, wie diese Prozesse funktionieren, machen wir halt auch zusammen, ich bin ja kein Kliniker, insoweit kriege ich keine klinischen Proben so rein, aber wir haben hier eben Partnerschaften zum einen mit Reiko Krüger, der hier in Luxemburg bekannt ist, ich glaube, kein Parkinson-Patient, der den nicht kennt, der hier sozusagen so eine Parkinson-Kohorte aufgebaut hat und auch eine zusätzlich zu dieser Parkinson-Kohorte, wo die Leute ja schon wissen, dass sie einen Parkinson haben, auch so eine Prodromal-Kohorte, das heißt eine Kohorte von Leuten, die ein höheres Risiko haben, dass sie mal einen Parkinson bekommen. Und in dieser Kohorte sammeln wir halt auch Proben, und das Gleiche macht auch wieder Lübeck, also mein Hauptkooperationspartner. Und in solchen Proben machen wir eben auch Untersuchungen, um möglicherweise erstmal in den Proben, die schon, wo wir schon wissen, die Leute haben Parkinson, was zu lernen, was man dann vielleicht übertragen könnte auf so eine Frühstadien der Erkrankung und dann vielleicht hoffentlich irgendwann mal so eine irgendwie eine Konstellation von, wir nennen das Markern hat, wo man vielleicht sagen kann, okay, die Person ist zumindest, hat ein höheres Risiko als jemand anderes. Genau, und da könnten die Mitochondrien auch relevant sein.
Wenn ihr von Parkinson schwätzt, da könnt ihr wohl nicht lange sein bekanntester Patient, der Michael J. Fox. Am Alter von just 29 Jahren kriegt ein Schauspieler am Höhepunkt für seine Karriere Diagnose Parkinson.
Did the doctor know who you were?
Yeah, and in fact, that's one of the few times in my life I felt like saying, do you know who I am? This is ridiculous. You can't tell me that. This was a case when I just thought it's preposterous that this is happening to me.
Nachdem Michael J. Fox anfangs seine unheilbare Krankheit für sich behalten hat, hat er im Jahr 2000 Michael J. Fox Foundation gegründet. Am Ziel, Geld zu sammeln für die Forschung am Kampf gegen Parkinson zu unterstützen.
I had hidden my symptoms and struggles very well through increasing amounts of medication, through surgery, and by employing the hundreds of little tricks and techniques a person with Parkinson's learns to mask his or her condition for as long as possible. While the changes in my life were profound and progressive, I kept them to myself for a number of reasons. Fear, denial for sure. But I also felt that it was important for me to quietly just soldier on. When I did share my story, the response was overwhelming, humbling, and deeply inspiring. I heard from thousands of Americans affected by Parkinson's, writing and calling to offer encouragement and to tell me of their experience. They spoke of pain, frustration, fear, and hope. Always hope. What I understood very clearly is that the time for quietly soldiering on is through. The war against Parkinson's is a winnable war, and I have resolved to play a role in that victory.
Bis heute goffen so über 1 Milliarde US-Dollar gesammelt. Inwiefern hilft es, wenn so ein bekannter Promi, so dumm es klingt, an einer Erkrankung leidet, um die Forschung voranzutreiben?
Diesen Ernst der Lage, ich glaube schon, und eben auch das wirklich jetzt an dieser Person zu sehen, wo wir alle wissen, okay, der ist bis zum bestimmten Alter wirklich nicht von unser eins zu unterscheiden gewesen. Der war irgendwie topfit und trotzdem hat ihn das getroffen. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er auch eine genetische Form von Parkinson. Das heißt, also so, das macht einem, führt einem, glaube ich, auch schon so als vielleicht nicht Wissenschaftler vor Augen, dass das einen schon auch selber treffen kann. Also sonst hat man ja schon, geht mir ja genauso bei anderen Erkrankungen, man denkt immer so ein bisschen, okay, das passiert zwar, aber das hat mit mir nichts zu tun oder warum sollte mich das treffen? Und hier hat man aber mal so einen Fall von jemandem, der halt wirklich von so einer super erfolgreichen Karriere und der ist ja auch so ein total optimistischer Typ. Also ich habe jetzt gerade noch mal so ein Interview von ihm gelesen, wo er eben so auch das beschreibt, wie er so die ersten Jahre in der Erkrankung wirklich auch noch so total optimistisch war, dass es da jetzt bald eine Lösung geben würde und eben auch seine Foundation da vorangetrieben hat und so. Und diese Foundation ist wirklich weltweit so ein zentraler Ankerpunkt für Wissenschaftler, die Parkinson untersuchen. Und wie er halt jetzt so in den letzten Jahren auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht, desillusioniert ist, wie schwierig das eben ist, dass wir eben doch noch nicht so richtig viel wissen über das Gehirn und wie das funktioniert. Und wir verstehen schon viel, aber eben nicht genug, um jetzt da fundamental am Anfang der Erkrankung eben eingreifen zu können.
Und also theoretisch bestünde ja die Möglichkeit, dass du 40 Jahre lang an Parkinson forschst, irgendwann in Rente gehst und ein Jahr später kommt theoretisch ein Azubi auf die Idee, hey, komm, wir verbinden zwei Sachen miteinander. Oh, es hat funktioniert.
Also ich glaube, das würde jeden Wissenschaftler dann trotzdem noch begeistern. Also selbst wenn man, weil man darf ja auch das nicht so, also man kann das ist ja nicht so richtig schwarz oder weiß, weil all diese Entwicklungen, genauso wie jetzt die Geschichte mit meinem Antrag, die eben auch fundiert ist auf Publikationen, die schon existierten, auch dieser potenzielle Azubi, von dem du da sprichst, der kann auch wieder nur diesen potenziellen letzten Schritt machen, weil er eben vielleicht irgendwas gelesen hat und was verstanden hat oder was gelesen hat, was andere halt über Jahrzehnte zusammengetragen haben an Wissen. Und so letzten Endes von der Beschreibung dieser Erkrankung bis hin zur Tatsache, dass wir überhaupt wissen, dass das im dopaminergen, dass dieses dopaminerge System da gestört ist, dass es diese Zellen sind, die da absterben, dass es eben, wann das losgeht im Laufe der Erkrankung, welche Zellbestandteile da eine Rolle spielen. Also ich meine, das sind halt alles Informationen, selbst wenn jetzt in meiner Forscherkarriere ich jetzt nicht dazu beitragen kann, dass Parkinson sozusagen nicht mehr existiert als Krankheit, aber trotzdem sind diese ganzen Bestandteile ja wichtig, dass vielleicht eben tatsächlich jemand dann kommt und wenn es nach meinem Retirement ist, der dann irgendwie da die Lösung bringt, dann wäre ich, glaube ich, immer noch froh. Und man hat ja trotzdem auch so kleine, man hat ja auch kleine Lichtblicke. Zum Beispiel haben wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit eben so eine Publikation zusammen mit Lübeck rausgebracht, wo wir eben so einen kleinen Link zeigen konnten, dass eben Neuroinflammation eine Rolle spielen könnte und dass es eben ein interessanter, sag mal, Phänotyp, sagen wir, also so ein Parameter ist, den man sich angucken sollte. Und dann stürzen sich dann halt wieder andere Wissenschaftler weltweit auf dieses Resultat. Und okay, dann ist es vielleicht nicht mein Labor, was das jetzt irgendwie, natürlich wäre das am allercoolsten, aber in der Realität ist das dann vielleicht jetzt irgendwie eine etablierte Gruppe irgendwo in New York oder was auch immer. Wenn die dann was damit anfangen können und da dann irgendwie das nächste riesengroße Puzzlestück finden, dann ist das ja trotzdem toll für mich irgendwie so. Und ich befürchte, so muss man das so ein bisschen sehen. Also, dass es eben echt so ein Puzzleteile zusammentragen ist und weniger so ein über Nacht die Lösung finden. Nicht ganz wie beim Penicillin.
Anne, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich bin super begeistert. Schon super, super interessant. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück bei deiner Forschung. Ich finde es super, was ihr forscht und wie ihr forscht. Und ich wünsche dir da weiterhin sehr viel Erfolg. Vielen lieben Dank.
War schön, darüber zu reden. Und das ist nicht nur meine Leistung, sondern ehrlich gesagt hauptsächlich die Leistung meines Teams, möchte ich hier noch einmal sagen. Okay, danke.
Das war sie, die allererste Episode von Mein Element. Auf dieser Platz denke ich, vielmals merci und danke, das hat sich Zeit geholt. Und ich muss sagen, das Gespräch hat mich noch ein bisschen mehr lang beschäftigt. Weil ich schon nicht einerseits richtig cool fand, das hat einfach gesagt, ja, du hattest Chance.
ja, das war ein glücklicher Zufall. Nee, ich fährte, das hat sich heute in einer Wert verkauft. Weil ob all den Plätzen, wo geforscht wird, und auch die Sachen, die heute noch möchte, die kommen nicht einfach so. Du stehst richtig viel Erbisch und ganz viel Skill haben drin. Aber wenn die nach mehr über den Fonds National de la Recherche will rausfinden, dann habe ich euch die wichtigsten Links an Show Notes gesagt. Ich hatte bald voll Spaß und ich hoffe, wir hören uns auch die nächste Runde. Bis dann. Ciao.